Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanz-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben heute ein Programm, das wirklich von allem etwas bietet. Von gigantischen KI-Wetten über digitale Sicherheit bis hin zu einer ziemlich spannenden Lösung für Probleme, die buchstäblich unter unseren Füßen liegen. Und am Ende schauen wir uns leider auch eine ziemlich düstere Entwicklung in der Industrie an. Wir steigen direkt mit einem Thema ein, das in der Tech-Welt gerade für extrem viel Gesprächsstoff sorgt. Es geht um Anthropic.
Oh ja, Anthropic ist momentan absolut ein Thema. Da geht es ja nicht nur um irgendein neues Tool, sondern um eine richtige Wette auf einen sogenannten IPO-Giganten. Für alle, die den Begriff nicht kennen, ein IPO ist einfach der Moment, in dem ein Unternehmen zum ersten Mal seine Aktien an der Börse für jedermann verfügbar macht. Man geht also quasi öffentlich. Und bei Anthropic ist das Potenzial gerade gewaltig.
Genau, und was mich besonders fasziniert, ist die Positionierung. Anthropic will nämlich nicht einfach nur mitmachen, sondern sich als die ethische und sicherheitsorientierte Alternative zu OpenAI positionieren. Das ist in einer Zeit, in der viele Leute Angst vor einer KI, die außer Kontrolle gerät haben, natürlich ein extrem cleverer Schachzug. Aber es gibt da eine Sache, die gerade alles beschleunigt hat, oder?
Absolut. Da gab es einen massiven juristischen Sieg gegen die US-Regierung. Die Regierung hatte Anthropic nämlich fälschlicherweise als ein Lieferkettenrisiko eingestuft. Stell dir das vor. Man wird quasi als Sicherheitsrisiko markiert, was in den Vereinigten Staaten natürlich extrem problematisch ist, wenn man mit dem Staat arbeiten will. Aber das Gericht hat entschieden, dass das nicht stimmt. Und das ist jetzt ein riesiger Katalysator für das Unternehmen.
Das klingt fast wie ein Freifahrtschein, oder? Wenn dieses Stigma des Sicherheitsrisikos plötzlich weg ist, öffnen sich natürlich Türen, die vorher verschlossen waren. Ich meine, wenn man jetzt nicht mehr als Risiko gilt, kann man plötzlich lukrative Regierungsaufträge annehmen. Und besonders der Verteidigungssektor ist da ja oft ein sehr lukrativer Markt für Hightech-Lösungen.
Ganz genau. Und wir sehen ja bereits, dass die Technik funktioniert. Regierungsbehörden nutzen bereits die Modelle von Anthropic, die Namen Mythos und Fable tragen. Dass diese Modelle bereits im Einsatz sind, beweist eigentlich schon die technische Überlegenheit, selbst wenn es politisch anfangs schwierig war. Und jetzt kommt der Teil, bei dem man wirklich große Augen bekommt, die Bewertung.
Ja, die Zahlen sind wirklich astronomisch. Es wird mit einem Börsengang im September oder Oktober gerechnet und die Zielbewertung liegt bei bis zu 2 Billionen Dollar. 2 Billionen Dollar. Das ist eine Zahl, die man kaum noch greifen kann. Das zeigt aber auch, dass der Markt Anthropic als einen der zwei dominanten Anbieter für sogenannte LLMs sieht. Nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, LLM steht für Large Language Model, also diese riesigen Sprachmodelle, die Texte verstehen und generieren können.
Das ist wirklich eine spektakuläre Summe. Und es gibt noch weitere Argumente, die für diese Bewertung sprechen. Ein sehr wichtiger Punkt ist die strategische Partnerschaft mit Salesforce. Das ist deshalb so bedeutend, weil es zeigt, dass Anthropic seine KI nicht nur als Chatbot anbietet, sondern sie direkt in produktive Arbeitsabläufe von Unternehmen integrieren kann. Das ist der Punkt, an dem aus einer Spielerei ein echtes Werkzeug für die Wirtschaft wird.
Das klingt alles sehr rosig, aber wir wissen ja, dass es im Finanzbereich selten nur eine Seite der Medaille gibt. Wo sind hier die Fallstricke? Wenn man so eine Wette eingeht, muss man ja auch wissen, was schiefgehen könnte.
Da hast du recht. Es gibt drei wesentliche Risikofaktoren. Erstens ist da das Timing des Börsengangs. Wir haben gerade Oktober erwähnt. Wenn der Gesamtmarkt zu diesem Zeitpunkt instabil ist, könnte das die Bewertung beim IPO massiv drücken. Die Stimmung an der Börse ist eben oft launisch.
Und was ist mit den Kosten? Ich habe gehört, dass diese riesigen Modelle extrem teuer im Unterhalt sind. Ich meine, man braucht ja gigantische Rechenzentren und Unmengen an Strom und Chips, um diese Dinge am Laufen zu halten.
Exakt, das ist der zweite Punkt, die Kapitalintensität. Der Betrieb von LLMs erfordert Investitionen in Milliardenhöhe in die Rechenleistung. Das bedeutet, dass die Profitabilität, also der Moment, in dem das Unternehmen wirklich Gewinn macht, stark verzögert wird. Man verbrennt erst einmal sehr viel Geld, bevor man die Früchte erntet. Und dann gibt es natürlich noch den brutalen Konkurrenzkampf.
Klar, Microsoft und OpenAI sitzen da schon sehr fest im Sattel und Google hat natürlich auch seine eigenen Ressourcen. Die Aggressivität dieser Giganten könnte die Marktanteile von Anthropic natürlich unter Druck setzen. Es ist ein Kampf der Giganten, bei dem es um die Vorherrschaft über die digitale Intelligenz geht.
Absolut, aber es bleibt einer der spannendsten Deals der kommenden Monate. Wenn wir aber von Sicherheit und digitalen Infrastrukturen sprechen, müssen wir uns nicht nur die KI ansehen, sondern auch die Frage, wer überhaupt Zugang zu diesen Systemen hat. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema, Identitätsmanagement im Cloud-Zeitalter.
Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas trocken, aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich extrem spannend. Es geht hier um die Firma Okta. Wir leben ja immer mehr in einer Welt von Remote Work, also Home Office und komplexen Cloud-Architekturen. Das heißt, unsere Daten liegen nicht mehr auf einem Server im Keller der Firma, sondern verteilt im Internet.
Genau das ist der Punkt. Und wenn alles in der Cloud liegt, wird die Identitätsprüfung zum kritischsten Punkt der gesamten IT-Sicherheit. Man muss also absolut sicherstellen, dass die Person, die sich gerade anmeldet, auch wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt. Okta besetzt hier eine zentrale Position. Die Firma ist quasi der digitale Türsteher für Unternehmen.
Und der Markt scheint das gerade sehr zu schätzen, oder? Ich habe gesehen, dass die Aktie eine richtige Kursexplosion erlebt hat. Über 20% Steigerung nach den neuesten Ergebnissen. Das ist ein deutliches Signal, dass die Investoren an die Wachstumsdynamik von Okta glauben.
Ja, und das hat einen sehr realen Hintergrund. Wir erleben momentan eine Zunahme von Phishing-Angriffen, die durch KI noch viel raffinierter werden. Da werden E-Mails oder Nachrichten verschickt, die so echt aussehen, dass man kaum noch einen Unterschied merkt. In einer solchen Umgebung wird eine robuste, zentralisierte Identitätsverwaltung absolut unverzichtbar.
Also ist es ein bisschen so, als würde man die Sicherheit an einem einzigen, sehr starken Punkt bündeln, anstatt zu versuchen, 100 kleine Türen einzeln zu bewachen. Das Konzept nennt sich ja Identity First Security, aber ist das nicht ein Trend, der auch wieder verschwinden könnte?
Ich glaube nicht, das ist ein struktureller Trend. Unabhängig davon, ob die Wirtschaft gerade boomt oder wir eine kurze Flaute haben, Unternehmen müssen ihre Sicherheit gewährleisten. Und ein ganz wichtiger Punkt für Investoren sind die sogenannten Wechselkosten.
Wechselkosten? Erklär uns das mal genauer für die Leute zu Hause. Warum kann ein Unternehmen nicht einfach zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn es woanders billiger ist?
Das ist bei der Identitätsverwaltung extrem schwierig, siehe.
Ja.
Wenn Okta einmal tief in die Systeme eines Unternehmens integriert ist, ist ein Wechsel extrem aufwendig und vor allem riskant. Man riskiert, dass plötzlich niemand mehr in seine Accounts kommt oder Sicherheitslücken entstehen. Das schafft eine enorme Kundenbindung. Man bleibt quasi beim Anbieter, weil der Aufwand des Wechsels zu groß ist.
Das klingt nach einem sehr starken Burggraben, aber es gibt natürlich auch hier Risiken. Wenn Okta quasi die Schlüssel zum Königreich hält, wie du sagst, dann ist das Unternehmen selbst natürlich ein riesiges Ziel für Hacker.
Genau das ist die größte Gefahr. Ein erfolgreicher Hack bei Okta wäre katastrophal für das Vertrauen. Wenn der Türsteher selbst bestochen oder überrumpelt wird, ist das ganze Gebäude offen. Das wäre ein massiver Schlag für die Glaubwürdigkeit.
Und dann ist da noch die Konkurrenz. Microsoft ist ja bekannt dafür, alles in sein Azure-Ökosystem zu integrieren. Wenn Microsoft die Identitätsdienste einfach tief in seine Cloud einbaut, könnte das Okta in einigen Segmenten verdrängen, weil viele Firmen ohnehin schon alles von Microsoft nutzen.
Das ist ein sehr valider Punkt. Und natürlich darf man die allgemeine wirtschaftliche Lage nicht vergessen. Wenn Unternehmen ihre IT-Budgets kürzen, könnten neue Features langsamer adoptiert werden. Aber insgesamt bleibt Okta ein Schlüsselspieler in einer Welt, in der digitale Identität die neue Währung der Sicherheit ist. Jetzt machen wir mal einen kompletten Themenwechsel. Wir verlassen die rein digitale Welt und schauen uns etwas an, das physisch ist, aber trotzdem digital vermessen wird.
Oh ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen heute. Wir reden über Civil Grid. Das ist ein Startup im Venture Capital Bereich. Und was die machen, ist im Grunde Google Maps für den Untergrund.
Das klingt im ersten Moment fast lustig, aber wenn man bedenkt, was es kostet, wenn man im Untergrund etwas falsch macht, ist es eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit. Wir reden hier von einer mangelhaften Dokumentation der unterirdischen Infrastruktur. Stell dir vor, eine Baufirma gräbt ein Loch, um ein neues Kabel zu legen und beschädigt dabei versehentlich eine Gasleitung oder eine Hauptstromleitung.
Das kann ja richtig gefährlich werden und natürlich extrem teuer. Genau dieses Problem löst Civil Grid. Sie erstellen präzise digitale Karten des Untergrunds, um diese sogenannten Utility Misses zu vermeiden. Und das funktioniert anscheinend richtig gut. Die haben bereits eine Serie A-Finanzierung von $26 Millionen erhalten.
$26 Millionen ist ein starkes Startkapital. Unterstützt werden sie von Namen wie Spark Capital und Energie Impact Partner. Und das Beste ist, die Lösung wird bereits von Giganten wie PG&E validiert. Das zeigt, dass es einen direkten Return on Investment gibt, also ein konkretes finanzielles Plus, weil Ausfallzeiten und Reparaturkosten massiv gesenkt werden.
Das ist ja eigentlich ein strategisches Asset. Wenn eine Stadt modernisiert werden muss, ist eine präzise Karte des Untergrunds Gold wert. Aber wie schaffen Sie es, diese Daten überhaupt zu bekommen? Ich kann mir vorstellen, dass die Unterlagen in verschiedenen Behörden verstreut sind. Manche vielleicht sogar noch auf altem Papier.
Und genau da liegt einer der größten Vorteile von Civil Grid. Die Sammlung und Strukturierung dieser fragmentierten Daten aus verschiedenen Behörden schafft eine extrem hohe Eintrittsbarriere für Konkurrenten. Man nennt das im Finanzbereich ein Moat, also ein Burggraben. Wer diese Daten einmal sauber strukturiert hat, hat einen riesigen Vorsprung.
Und das Modell ist zudem global skalierbar. Jede große Stadt auf der Welt hat eine komplexe, oft schlecht dokumentierte Infrastruktur im Boden. Das könnte also ein weltweites Geschäft werden.
Absolut, aber auch hier gibt es Hürden. Erstens sind sie stark abhängig von staatlichen Behörden. Wenn eine Behörde die Daten nicht schnell bereitstellt, verzögert das den gesamten Rollout. Und zweitens sind die Verkaufszyklen an Regierungen und Versorgungsunternehmen extrem lang. Das ist kein Geschäft, bei dem man heute einen Vertrag schickt und morgen Geld bekommt. Das dauert oft Monate oder sogar Jahre.
Und dann wäre da natürlich die Gefahr, dass Big Tech aufwacht. Wenn Google oder ESRI merken, wie lukrativ das ist, könnten sie solche Funktionen einfach in ihre bestehenden Geoinformationssysteme integrieren. Dann hätte man plötzlich einen Gegner mit fast unendlichen Ressourcen.
Das ist das klassische Risiko bei Startups. Aber wer zuerst die Datenhoheit hat, hat oft den entscheidenden Vorteil. So, wir haben jetzt viel über Wachstum und Innovationen gesprochen. Zum Abschluss müssen wir uns allerdings einem Thema widmen, das deutlich weniger optimistisch ist. Es geht um die europäische Automobilindustrie, genauer gesagt um die Zuliefererkette.
Ja, das ist ein Thema, das uns in Europa direkt betrifft. Und hier geht es nicht um eine Wette auf Wachstum, sondern eher um eine Warnung. Die These hier ist ein Short, also man wettet quasi darauf, dass die Kurse fallen. Im Zentrum steht die Krise bei Volkswagen, aber das Problem ist, dass VW kein isoliertes Ereignis ist.
Genau, wenn ein Gigant wie Volkswagen Tausende von Stellen streicht und Werke schließt, dann ist das ein Symptom für einen tieferen Niedergang, ja. Man muss sich die gesamte Kette ansehen. Viele mittelständische Zulieferer in Deutschland und Europa sind hochgradig auf VW und andere deutsche Hersteller spezialisiert. Wenn der Hauptkunde weniger bestellt oder Werke schließt, hat das einen fatalen Dominoeffekt.
Und dann kommt noch der technologische Wandel dazu. Die Umstellung auf E-Mobilität ist ja nicht nur ein Wechsel vom Benzin zum Strom, sondern verändert das komplette Produkt. Ein Elektroauto braucht viel weniger Teile als ein Verbrenner.
Exakt. Und viele traditionelle Zulieferer beherrschen die neuen Komponenten für E-Autos einfach nicht so effizient wie die Anbieter aus China. Wir sehen hier einen gefährlichen technologischen Gap. Wer nicht schnell genug umschwenkt, verliert seinen Markt.
Und dazu kommen die Kostenstrukturen in Europa. Hohe Fixkosten und extrem hohe Energiepreise machen die Produktion im Vergleich zu Asien oft einfach unrentabel. Wenn man also hohe Kosten hat, weniger Aufträge bekommt und technologisch hinterherhinkt, dann ist die Gefahr von Insolvenzen bei den mittelständischen Zulieferern leider sehr real.
Das ist eine sehr düstere Prognose. Aber gibt es nicht auch Hoffnung? Vielleicht gibt es ja einige Firmen, die den Pivot schaffen, also den erfolgreichen Schwenk in neue Industrien schaffen, zum Beispiel in Richtung Robotik?
Das ist möglich. Einige starke Zulieferer könnten die Krise sogar nutzen, um kleinere Konkurrenten aufzukaufen und so ihre Marktanteile zu vergrößern. Das wäre eine Form der Konsolidierung. Und dann gibt es natürlich immer noch die staatlichen Hilfen. Viele dieser Firmen sind systemrelevant. Die Regierungen könnten also mit Rettungspaketen eingreifen, um einen totalen Kollaps der Lieferketten zu verhindern.
Das wäre ein wichtiges Sicherheitsnetz. Aber am Ende zeigt dieses Beispiel, wie schnell eine ganze Industrie ins Wanken geraten kann, wenn man den Anschluss an eine neue Technologie verpasst. Das war eine wirklich intensive Reise heute, von der Zukunft der KI über digitale Sicherheit und Untergrundkarten bis hin zur Automobilkrise.
Absolut. Es zeigt mal wieder, wie eng Tech und Finanzen miteinander verwoben sind. Ein Gerichtsurteil hier, eine neue Technologie dort und plötzlich verschieben sich Milliarden an Kapital. Vielen Dank, dass du uns heute begleitet hast und wir diese Themen gemeinsam analysieren konnten.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Wir verabschieden uns für heute, bleibt neugierig und behaltet die Märkte im Auge.
Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.